Hallo Mila.
Hallo Larissa.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila und zu unserer 50. Folge. An alle, die uns nicht auf Instagram folgen, leider mussten wir die Folge von letzter Woche ausfallen lassen, weil wir beide krank waren, Husten hatten, heiser waren und es einfach nicht möglich war, einen Fall aufzunehmen. Darum starten wir heute offiziell ins neue Jahr, denn heute können wir allen, die das hören, noch verkünden, dass wir uns unserem Jubiläum überlegt haben, weil einige haben es wahrscheinlich verpasst, aber unseren Podcast gibt es nun schon seit einem Jahr und deshalb haben wir uns etwas Besonderes für euch überlegt. Die, die uns auf Podimo hören und auf Instagram folgen, wissen es schon. Wir werden nun mit amerikanischen Fällen starten und weil es so viele davon gibt, machen wir ein XXL-Special und bearbeiten doppelt so viele Fälle wie sonst, und zwar 12 Fälle aus der USA.
Einfach vielleicht kurz, damit ihr Bescheid wisst, wir hatten kein Corona. Wir haben uns beide ganz fleißig immer wieder getestet, aber es ist ja trotzdem Erkältungssaison, Grippensaison. Wir sind beide viel in Schulen gewesen, ich ja sowieso in meiner Klasse und Larissa hat jetzt die Chance gehabt, ein paar Mal Stellvertretungen zu machen. Und ja, mit den ganzen Kindern ist man halt schon so in der Drehscheibe oder auf der Plattform, wo die Viren sich treffen. Und ja, dann ist man halt schnell mal krank und wir konnten es wirklich, wir haben uns abgewechselt, zuerst war ich krank, dann hätte ich zwar wieder aufnehmen können, aber dann war Larissa krank, obwohl wir uns nicht gesehen haben, also wir konnten uns gar nicht anstecken, es war einfach telepathische Übertragung, dass wir beide krank geworden sind.
Genau, aber ihr wisst ja, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, da ist mal schnell ein Finger in der Nase oder keine Hand vor dem Mund, wenn sie husten. Ja. Also ich merke das sofort, wenn ich wieder eine Zeit lang mit Kindern arbeite im Winter. Ich werde so schnell krank. Ja, aber egal, wir haben einen schönen Beruf. Darum nehme ich das auf jeden Fall in Kauf.
Und irgendwie hat auch die Pause gut getan, so gerne ich auch für Podcast aufnehme und ich finde es auch echt ein cooles Hobby, aber wir haben uns ja keine Weihnachtspause gegönnt oder irgendwie eine Neujahrspause und darum, ja, war es doch irgendwie schön, so einfach kurz mal eine Woche lang nichts zu tun. Und ja, ich hoffe, ihr habt uns vermisst, aber jetzt sind wir ja wieder da für euch. Gut, du hast ja unsere erste USA-Folge, dafür habe ich den ersten Wahrheit oder Mythos in diesem XXL-Special und bei mir dreht sich immer noch alles um Foltermethoden, antike Foltermethoden, weil das ist ja jetzt alles überhaupt nicht mehr aktuell. Und eine davon, das ist das Catherine-Rad oder auch das brechende Rad genannt. Und meine Frage ist jetzt, Larissa, stimmt es, dass mit dem Rad, dass es das Rad ist, an dem gedreht wurde? Vielleicht kannst du dir vorstellen, was ich meine, wo die Leute so auf eine Bank gespannt werden oder gefesselt werden und dann wird an einem Rad gedreht, bis die sich komplett überstrecken und somit dann halt alle Knochen brechen. Darum auch das brechende Rad. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ich sage jetzt einfach mal, dass das ein Mythos ist, weil der Name zu offensichtlich ist. Darum, nein, stimmt nicht.
Du bist mega gut und ich wollte die Frage noch offensichtlicher formulieren, aber dann habe ich mir gedacht, nein, das ist zu einfach, da würde sie checken, dass das eine Lüge ist, aber du bist trotzdem hinters Licht gekommen. Das Rad wurde nämlich als Exekutionsmethode in Europa angewandt und es ist wirklich ein Holzrad. Nicht nur das Rad, wo dran gedreht wird, sondern es geht wirklich um das Rad bei der Foltermethode. Die letzte bekannte Hinrichtung damit war zwar im Jahr 1841, davor war es aber eine sehr beliebte Methode, vor allem für Diebe und Mörder. Und auch hier war es so, dass man dass es eine öffentliche Hinrichtungsart war und somit die Leute das halt wie als Kino oder als Theater gebraucht haben, um sich irgendwie auch ein bisschen, ja, zu unterhalten, so grausam es halt auch klingt. Und dann war es einfach so, dass die Opfer entweder auf dem Boden gefesselt wurden oder an den Boden gefesselt wurden und dann wurde das schwere Rad, da müsst ihr euch vorstellen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mühlrad, das an einer Mühle ist, die da so drehen. Und entweder wurde dieses Rad auf die Person am Boden draufgeworfen oder halt so fallen gelassen, drüber gerollt. Und weil das halt so schwer ist, hat das alle Knochen gebrochen. Oder man hat die Person wortwörtlich ans Rad angefesselt und dann mit dem Rad gerollt. Also,
Das wollte ich fragen,
ja.
weil diese Foltermethode, von der habe ich schon gehört, und ich war so, ist das nicht das, wo sie den, und den tun sie doch so Hügel abwärts noch rollen oder etwas, oder durch die Stadt irgendwie?
Genau, ja. Oder wenn es ganz schlimm ist, also es war meistens so, dass man halt bei Dieben nicht so viele Knochen brechen wollte wie bei Mördern. Und die Mörder hat man dann auch gerne mal über so Metallpickel rollen lassen, dass halt da auch noch irgendwie so Stichwunden entstanden. Oder man hat sie über ein Feuer gespannt, also das Rad so dahin gehangen und dann konnte man die Person halt so drehen und die ist dann so über dem Feuer verbrutzelt, nebst dem Knochenbrechen. Aber es wird leider noch schlimmer. Und zwar, wenn die Person beim ersten Rad noch nicht gestorben ist und wenn es halt wirklich eine also nicht nur Folterung sein sollte, sondern wirklich auch eine Exekutionsart, dann hat man sie noch in ein zweites Rad reingewebt und da war es dann wieder einfach nur so ein Wagenrad. Und dann hat man die Person so in die Speichen mit allen Gliedmaßen reingewebt. Und das wäre ja im Normalfall nicht möglich, aber weil halt eh schon alle Knochen gebrochen waren, ging das halt. Ja, und dann wurde dieses Rad mit der eingewebten Person an einen Pfahl gehangen, also fast so wie bei einer Kreuzigung, dass man halt die Person da oben hängen sah und halt alle gesehen haben, was die getan hat. Und so ist dann die Person gestorben. Und man hat dann ihre Überreste auch den Tieren zum Fraß vorgeworfen. Und das hatte auch noch das Ziel, weil man wollte, dass die Person halt, dass die Seele keinen Frieden findet, auch nicht im Jenseits sozusagen, weil wenn die Überreste nicht normal begraben wurden, dann hat man halt gedacht, dass die Seele so keinen Frieden findet.
Boah, das sind richtig schrecklich. Ich weiß zwar gar nicht, welche die schlimmste Foltermethode war, die du bis jetzt vorgestellt hast, aber die klingt ja wieder mal richtig schmerzhaft und auch so richtig bloßstellend. Oh, nee.
Ja,
Unverständlich.
also ganz sehr, sehr unverständlich oder halt wirklich ganz schlimm, wenn man so denkt, auf eine Art, klar, es wurden ja nicht unschuldige Menschen damit gefoltert, sage ich jetzt mal, sondern Mörder und Diebe, aber ist halt das gleiche wie die Diskussion, ob die Todesstrafe angebracht ist. Warum muss jetzt diese Person noch leiden? Es wird halt das Leid des Opfers dann auch nicht irgendwie besser machen oder so.
Ja, genau. Plus gab es ja bestimmt auch damals Unschuldige, die dazu verurteilt wurden oder so. Darum, ja.
Ja, sicher nicht so einfach in dieser Zeit zu leben. Oder wenn man das musste, ja.
Ja, genau. Naja, dann wechseln wir das Thema und gehen über zum heutigen Fall. Ich warne euch schon mal vor, es ist ein etwas kürzerer Fall heute, weil, wie schon gesagt, wir waren ja beide krank und ja, zu diesem Kranksein kam dann noch der ganze Stress, den wir momentan haben. Darum verzeiht uns. Heute gehen wir gedanklich zurück ins Jahr 2017 nach Colorado. Olivia ist 7 Jahre alt, als bei ihr eine Gehirnerkrankung diagnostiziert wird, die unheilbar ist. Doch sie hätte eigentlich noch so viel vor. Sie würde gerne Polizistin sein, wenigstens für einen Tag. Oder für einen Tag bei der Feuerwehr mitarbeiten. Ihre Mutter Kelly setzt sich dafür ein, möglichst viele Wünsche von Olivia zu erfüllen, damit Olivias kurzes Leben wenigstens erfüllt sein würde. Denn eigentlich hat Olivia fast ihr gesamtes Leben im Krankenhaus verbracht. Im August 2011 beginnt Kelly erstmals über ihre Tochter Olivia in ihrem Blog Prayers for Olivia zu schreiben. Dabei erwähnt sie schon die ersten Krankheiten der kleinen Olivia, unter anderem das MNGIE-Syndrom, das eine seltene angeborene Erkrankung des Verdauungstraktes ist. Außerdem hat Olivia Autismus, leidet an Krampfanfällen, Entwicklungsverzögerungen und hat einen Tumor. Einige Monate später wird Olivia erstmals ins Kinderkrankenhaus in Colorado gebracht, da sie Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme hat. Einige Zeit später bekommt sie Medikamente verschrieben, die gegen Krampfanfälle helfen sollten. Das sind epileptische Anfälle, die bei Kleinkindern öfters vorkommen. Doch im Juni 2014 findet ein Neurologe dann heraus, dass Olivia gar nicht an Krampfanfällen leidet und deshalb auch keine Medikamente dagegen benötigt. Gegen den Rat des Facharztes gibt Kelly ihrer Tochter Olivia weiterhin die Medikamente. Im September desselben Jahres wird Olivia schon zum dritten Mal ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie an Verstopfungen leidet. 2 Monate später muss bei Olivia eine Ileostomie vollzogen werden, was bedeutet, dass sie einen künstlichen Darmausgang bekommt, sodass ihre Darminhalte in einen Beutel gelangen. Jetzt werden ihre Verstopfungen besser, jedoch erzählt ihre Mutter, dass Olivia nun nicht mehr essen möchte. Daraufhin wird dem jungen Mädchen eine Nahrungssonde durch die Nase eingeführt, um Olivia künstlich zu ernähren. Im Jahr 2015 wird Olivias Nasensonde durch eine permanente Sonde ersetzt, die von außerhalb der Bauchdecke direkt in den Magen führt. Einige Monate später wird auch diese Sonde wieder ersetzt. Nun bekommt das junge Mädchen eine Sonde, die ihr die Nahrung direkt in die Venen gibt, sodass ihr Verdauungstrakt die Nahrung nicht mehr verdauen muss. Gleichzeitig bekommt Olivia eine Ernährungstherapie, um ihre Fähigkeiten zu essen zu verbessern, und so kann sie schon bald richtige Nahrung zu sich nehmen.
Krass, so ein kleines Kind, 7 Jahre, das ist ja so etwa wie meine Erstklässler oder Zweitklässler zum Teil. Was die alles schon durchmachen musste, das müssen ja zum Teil nicht mal Erwachsene in ihrem ganzen Leben durchmachen.
Ja, jetzt musst du dir überlegen, jetzt sind wir sogar nochmal zurück ins Jahr 2015. Das heißt, sie war erst 5 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt eigentlich wie bei uns so Kindergartenkinder in diesem Alter.
Oh mein Gott. Stell dir vor, du bist Elternteil oder Mutter oder Vater und du hast also ein Kind, das so viel Hilfe braucht. Also da brauchst du ja so viel Hoffnung und auch ja seelische Unterstützung, dass es da auch als Eltern dich das nicht so fertig macht.
Ja, genau. Vor allem, wenn du dann die ganze Zeit im Krankenhaus bist und alle Behandlungen mitbekommst. Ja, und es ist ja bestimmt auch nicht einfach. Ich meine, Olivia musste dann mit diesen Beuteln rumlaufen. Das sieht man auch auf Fotos oder Videos, die man später dann auch aufnehmen wird. Im Juli 2015 gibt die Mutter dann nämlich in ihrem Blog bekannt, dass Olivia an einer unheilbaren Krankheit leidet und deshalb bekommt sie hohe Dosen schmerzstillender Medikamente. Kurze Zeit später wird dann noch bekannt, dass Olivias ältere Schwester ein Lymphom hat, was einige vielleicht unter dem Namen Lymphdrüsenkrebs kennen. Doch da es Olivia nicht gut geht, tut Kelly alles dafür, ihrer Tochter noch einige letzte Wünsche zu erfüllen. Gemeinsam mit einem Wünsch-dir-was-Verein organisiert sie eine Kostümparty. Lebhaft rennt das junge Mädchen umher und spielt eine Heldin, die Bösewichte erledigt, um die Prinzessinnen Bella und Ariel zu retten. Im Internet wird sie dafür als Bad Girl bekannt. Einige Zeit später darf sie einen Tag bei der Polizei und einen weiteren bei der Feuerwehr arbeiten, wobei beide Tage natürlich von den Medien verfolgt werden, da eine Mutter ja schon früh die ganze Krankheitsgeschichte ihrer Tochter veröffentlicht hatte. Sie erreicht sogar von Ämtern und Spendenaufrufen über 500.000 $ zusammen. Jedoch geht es Olivia immer schlechter und am 1. März 2017 wird Olivia ein Blasenkatheter implantiert, damit der Urin abgeleitet wird und sie so nicht selbstständig urinieren muss. Am 24. März 2017, übrigens Milas Geburtstag.
Ich wollte gerade sagen, aber ich dachte so, egal, ist ja nur mein Geburtstag.
Ja, aber ich habe natürlich direkt daran gedacht, als ich da recherchiert habe. Darum erwähne ich es einfach kurz, falls ihr ihr dann gratulieren möchtet. Auf jeden Fall ist das ein schlimmer Tag, denn Kelly beantragt, dass Olivia weder bei einem Herzstillstand noch bei einem Atemstillstand reanimiert wird. Das könnte allenfalls passieren, da Olivia solch hohe Dosen Opioide bekommt. Nur wenige Tage später macht sich das Krankenhauspersonal Sorgen um das junge Mädchen, denn aus irgendeinem Grund stimmt die Menge an Stuhl in Olivias Beutel nicht mit der Tabelle überein. Eigentlich ist das ein sehr wichtiger Indikator, weil der Stuhl Aufschluss über die Verdauungsfunktionen gibt. Die Ärzte sind sich jetzt nicht sicher, ob Olivias Körperfunktionen sich von alleine verbessert haben, die Medikamente geholfen haben oder ob der Monitor Manipulationen vorbeugt.
Gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt die Mutter immer noch diese Medikamente, von denen die Ärzte abgeraten haben?
Ja. Die gibt sie weiterhin.
Okay. Und das wissen aber die Ärzte nicht, oder?
Nein. Trotzdem beantragt Kelly nun, dass ihre Tochter wieder ins Krankenhaus kommt. Dabei verweigert ein Arzt, die Anordnung zu erneuern, Olivia nicht wieder zu beleben, falls sie an einer Überdosis Opioiden sterben würde, da es ihm ethisch nicht richtig erscheint. Trotzdem sieht das Child Protection Team des Krankenhauses keinen Grund, das Department für möglichen Kindesmissbrauch zu informieren. Später unterschreibt dann ein anderer Arzt die Anordnung, damit Olivia nicht reanimiert werden würde. Am 1. August wird Olivia in ein Hospiz verlegt, wo sie Schmerzmittel, Säfte und Eis bekommt, um ihre letzten Lebenstage schön zu gestalten. Kelly sagt, die Ärzte des Krankenhauses hätten Olivia ins Hospiz geschickt, um dort zu sterben. Und am 20. August 2017 ist es dann soweit. Olivia verstirbt. Die Öffentlichkeit denkt natürlich, Olivia sei an ihrer unheilbaren Gehirnerkrankung gestorben. Doch als Kelly im Oktober 2018 mit Olivias älterer Schwester ins Krankenhaus geht, weil ihre Knochen wehtäten, fällt den Ärzten auf, dass rein gar nichts für eine Krebserkrankung spricht. Und so machen sie eine Meldung an die Behörden wegen eventuellem Kindesmissbrauch, woraufhin eine Untersuchung gegen Kelly eingeleitet wird. Olivias Körper wird exhumiert und die Autopsie bestätigt, dass Olivia nicht an einem Darmversagen gestorben war. Und auch im Allgemeinen kann nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, ob die von der Mutter beschriebenen Symptome überhaupt der Wahrheit entsprachen. Bei Befragungen der Ärzte wird dann klar, dass viele Ärzte der Meinung waren, dass Olivia nicht an einer unheilbaren Krankheit gelitten hatte. Ein Jahr später, am 18. Oktober 2019, wird die 43-jährige Kelly wegen Mordes ersten Grades, Kindesmissbrauchs und des Betruges gegenüber medizinischen Einrichtungen und privaten Spendern angeklagt. Was denkst du, wie das Urteil ausfällt?
Also der Fall erinnert mich sehr an den Fall von Gypsy Rose. Und zwar habe ich den schon in anderen Podcasts gehört und ich habe darum, also am Anfang war ich ein bisschen vorsichtig, um da mit den Eltern Mitleid zu haben, aber du hast es mega gut aufgegleist, sodass ich eben doch Mitleid bekommen habe. Aber als ich dann wieder zurückgedacht habe, ja, die Mutter hat ja weiterhin gegen das, was die Ärzte gesagt haben, eigentlich gehandelt. Und bei Gypsy Rose war es ja dann so, dass eigentlich die Mutter all die Krankheiten, die Gypsy hatte, entweder hervorgerufen hat oder überhaupt nur erfunden hat und das Mädchen so psychisch eigentlich so fast in den Tod getrieben hat. Und also meiner Meinung nach ist das Mord. Mord, ja, vielleicht kann sie sich noch gut rausreden oder wenn sie gute Anwälte hat, können sie auf Totschlag plädieren, dass es nicht extra war. Aber ich finde, sie hat ja offensichtlich gegen die ärztlichen Vorgaben verstoßen und darum ist es meiner Meinung nach Mord.
Da hast du schon einen super Bogen gespannt, denn dieser Fall ist wirklich sehr ähnlich zu dem von Gypsy. An den habe ich nämlich auch gedacht bei der Recherche. Und auch Kelly wird schuldig gesprochen für Kindesmisshandlung mit Todesfolge sowie für Diebstahl und karitativen Betrug und muss infolgedessen für 16 Jahre ins Gefängnis. Denn obwohl die Todesursache nicht final festgestellt werden konnte, ist klar, dass Kelly ihrer Tochter Olivia in den letzten Wochen ihres Lebens sowohl Medikamente als auch Nahrung entzogen hatte. Also sie hat wahrscheinlich dann auch einfach einen Entzug wieder gemacht mit dem Kind, dass er eigentlich die ganze Zeit dann abhängig wurde von den Opioiden. Und ja, die Kleine musste schon echt viel durchmachen. Und
Ja.
beim Zuhören werden sich jetzt einige bestimmt gedacht haben, die Mutter muss doch krank im Kopf gewesen sein, um ihrer Tochter etwas derartiges anzutun. Und das ist richtig. Kelly leidet nämlich am Münchhausen by Proxy-Syndrom oder wie man es auch nennt, am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Während bei der psychischen Erkrankung des Münchhausen-Syndroms eine schwere psychische Störung besteht, bei der man körperliche Krankheiten vortäuscht oder absichtlich hervorruft, ist es beim Münchhausen bei Proxy-Syndrom so, dass eine Person bei einer anderen Person, häufig ihrem Kind, Anzeichen einer Krankheit vortäuscht oder aktiv erzeugt, wie du es auch jetzt beim Fall von Gypsy beschrieben hast, um daraufhin eine medizinische Behandlung einzufordern. Es ist also eine Art Kindesmisshandlung. Das Spezielle ist, dass es sich bei diesem Syndrom um eine Krankheit handelt, die fast ausschließlich Frauen betrifft und 90% davon sind Mütter. Statistisch gesehen tritt es zwar recht selten auf, jedoch gehört es zu den häufigsten nicht erkannten Leiden, da die Diagnose sich als sehr schwierig erweist. Wie auch bei Olivias Mutter Kelly ist es so, dass die Mütter meist sehr fürsorglich, wenn nicht sogar überfürsorglich und ihr Kind beschützerisch umgarnen und sich medizinisch recht gut auskennen. Das finde ich nämlich auch in diesem Fall sehr spannend. Kelly hat ja nicht einfach 0815 Krankheiten für ihre Töchter erfunden, sondern sich vertieft mit den Krankheiten auseinandergesetzt und wahrscheinlich ein wenig auch abgeschätzt, was auffällig ist, was man eher vortäuschen könnte, wie beispielsweise Autismus. Das Spektrum Autismus ist ja so breit, da kann man nicht einfach sagen, nein, das Kind ist bestimmt nicht autistisch, wenn man es nicht sehr gut kennt. Andererseits hat sie es sogar geschafft, schwere Krankheiten vorzutäuschen, was medizinisch ja eigentlich hätte nachweisbar sein sollen. Was auch besonders spannend ist, ist, dass diese Symptome des Münchhausen bei Proxy-Syndroms in drei Phasen gegliedert werden. In der ersten Phase schildern die Mütter die vorhandenen Symptome, wie beispielsweise auch bei Kelly die epileptischen Anfälle von Olivia. Die hat sie ja in ihrem Blog da veröffentlicht. In der zweiten Phase werden Messdaten oder Körpersubstrate des Kindes verfälscht. Hier weiß ich nicht genau, wie Kelly das verfälscht hat, jedoch waren ja auch einige Unstimmigkeiten zwischen Olivias Stuhlgang und ihren Körperwerten damals im Krankenhaus. Und in der dritten Phase erzeugen die Patienten oder Patientinnen reale Symptome, indem das Kind Medikamente oder Gifte verabreicht werden oder das Kind beispielsweise mit einem Kissen zur Bewusstlosigkeit gebracht wird. Bei Kelly war es ja auch so, dass sie Olivia starke Schmerzmittel verabreichte, die antiepileptischen Medikamente weiter verabreicht hat und sogar diese Anordnung unterschrieben hat, dass Olivia nicht reanimiert werden sollte. Und dass sich wahrscheinlich auch viele fragen werden, wie eine Mutter zu einer solchen Tat fähig sein kann oder wie es zu dieser Krankheit kommt, habe ich auch in diese Richtung noch recherchiert. Und zwar ist es auffallend, dass viele der betroffenen Frauen alleinerziehend oder alleinlebend sind und gleichzeitig eine durchschnittliche Bildung entweder im Bereich der Medizin oder ein medizinisches Interesse vorweisen. Meist sind ihre Beziehungen jedoch distanziert. Sie sind der dominante Part dabei und erfahren im Gegenzug auch wenig Unterstützung, weshalb sie sich minderwertig, einsam oder isoliert fühlen. Die Beziehung zu anderen Menschen ist geprägt von Misstrauen, Täuschung und Verrat, sodass sie es kaum schaffen, Vertrauen in jemanden zu fassen. Oftmals waren sie selbst Opfer von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung und häufig ist es auch so, dass sie selbst sich vielen medizinischen Behandlungen unterzogen hatten oder jemand in ihrem Umfeld oftmals krank war. Doch leider konnte ich jetzt das spezifisch bei Kellys Kindheit oder ihrer Jugend nicht rausfinden. Deshalb weiß ich nicht genau, was da gelaufen ist, aber auf jeden Fall richtig schrecklich. Und trotzdem ist es halt auch eine Krankheit, oder? Man sehnt sich da richtig nach Aufmerksamkeit. Ja, aber Mila, was hältst du von diesem Fall?
Ich wollte jetzt gerade aussagen, also ich will überhaupt nicht die Mutter irgendwie in Schutz nehmen oder so, weil sie hat ganz klar eine sehr schlimme Tat begangen und meiner Meinung nach war es ja auch Mord und so, das habe ich ja vorher schon gesagt. Aber sie hat ja, habe ich mir jetzt gerade so gedacht, trotzdem eine nachweisliche Krankheit und das ist ja oft so auch bei Serienmördern gewesen, dass wenn man ihnen nachweisen konnte, dass sie irgendwie eine psychische Krankheit haben oder hatten, dass dann dass das Urteil mildernd war oder dass sie dann anstatt in ein Gefängnis in eine Anstalt gekommen sind. Und ich frage mich jetzt auch, hätte da vielleicht Kelly nicht eher in eine Anstalt kommen sollen, weil, ja, ich weiß jetzt nicht, eine geschlossene natürlich, wo sie halt sicher auch auf ihre Strafe kommt und so, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie sehr ihr das Gefängnis etwas bringen wird, weil sie wird ja weiterhin diese Krankheit haben. Und ja, es ist bestimmt auch nicht einfach. Also ich stelle mir das halt einfach so vor, wir haben ja alle einen Willen. Und jetzt sagen wir mal, dein Wille ist nicht ganz so frei, wie er jetzt bei uns ist. Und du bist irgendwie durch deine Psyche eingeschränkt. Irgendetwas in dir drin sagt einfach,
hey, wir brauchen jetzt die Aufmerksamkeit, wir müssen einen Blog starten, wir müssen unser Kind gefährden, damit wir die Aufmerksamkeit bekommen, die wir schon immer wollten, durch unser Kind. Wir müssen schauen, dass unser Kind schlussendlich stirbt. Also weißt du, ich stelle mir das halt sehr schwierig vor, so wie ein bisschen auch bei Schizophrenie, wenn halt da einfach diese Stimme im Kopf ist, die dir sagt, mach so, so, so. Und dann kommst, also ja, ich finde das wirklich jetzt gerade sehr schwierig, so abzuschätzen, ob das Gefängnis ihr etwas bringen wird.
Genau, du hast da auch etwas sehr Wichtiges angesprochen, denn ich habe mich ja jetzt ein bisschen auch in diese Krankheit eingelesen und es ist leider auch gestanden, dass die Therapie sehr schwierig ist. Also ich glaube, die Krankheit ist kaum zu therapieren. Und das Gute ist auf jeden Fall in ihrem Fall, dass es herausgekommen ist durch die Schwester, weil sobald ja Olivia tot war, hat ja die Mutter gleich mit der anderen Schwester weitergemacht von Olivia und hat ja da mit diesem Lymphdrüsenkrebs angefangen und sich darin so reingesteigert. Ja, deshalb ist es sicher auch gut, dass es genügend früh rausgekommen ist, um die andere Tochter zu schützen, auf jeden Fall. Ja, das Problem ist, wenn sie aus dem Gefängnis kommt, ja, wie geht es weiter? Einerseits gut, also die Tochter wird ja dann genug alt sein und nicht mehr wahrscheinlich so von ihrer Mutter abhängig sein. Oder ja, man wird ja bestimmt auch mit der Tochter über diese Krankheit sprechen und alles, hoffe ich auf jeden Fall. Und ist einfach eine sehr schlimme Krankheit. Und ich meine, du hast ja dann diesen Drang wirklich in dir, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich meine, die hat ja auch Spendengelder da mit diesen Spendenaufrufen generiert und auch von verschiedenen Behörden Geld eingesammelt. Also ich meine, über eine halbe Million Dollar, das ist ja schon eine rechte Summe. Und auch, dass sie diese Organisation Make-A-Wish dazu bekommen hat, dafür Olivia diese Kostümparty zu schmeißen. Ja, die Mutter hat sich wirklich ins Zeug gelegt.
Ja, ich denke halt, also auf eine Art, wenn sie aus dem Gefängnis kommt, ist sie halt schon so alt, dass sie auch wahrscheinlich keine neuen Kinder mehr in die Welt setzen kann, auf natürliche Weise. Also wenn sie nicht irgendwie ihre Eizellen eingefroren hat, dann geht das ja auf natürliche Weise wahrscheinlich dann in dem Alter nicht mehr. Und darum denke ich, okay, wäre dann die Öffentlichkeit doch schon sicher vor ihr, aber also kann sie nicht auch im Gefängnis irgendwie Schaden anrichten, vielleicht macht sie das Gleiche mit ihrer Zellengenossin oder mit irgendwie, ja, jemandem, der halt schwächer ist und sie sucht sich dann da ein neues Opfer, das sie irgendwie krank machen kann und dann sagen kann, oh, hey, schaut mal, meine einzigste Freundin hier im Gefängnis ist so krank geworden. Okay, jetzt weiß man ja, also jetzt würde man wahrscheinlich vorher.
Ja, Ich denke auch, dass man ja jetzt ein bisschen den Fokus darauf legen kann und darauf achten kann, dass sie da niemanden mit reinzieht. Ich hoffe es auf jeden Fall und ich hoffe auch, dass wenn sie aus dem Gefängnis kommt, dass sie dann Auflagen hat, wie weitergefahren wird und was sie darf, was sie nicht darf und das Umfeld einfach auch darauf sensibilisiert ist, was da vor sich geht und ja, dass man einfach darauf achtet. Aber ich denke, wenn man die Bilder betrachtet, ich werde sie ja auf Instagram posten, dann merkt ihr recht schnell, ich glaube, die Bilder sind richtig bekannt, weil als ich sie gesehen habe, war ich so, hä, irgendwie kenne ich die. Und wenn man auch die Videos anschaut, da von dieser Olivia, wie sie da rumrennt auf der Kostümparty, wie sie da mit der Polizei mal einen Tag verbringt und mit der Feuerwehr, die kommt einem richtig bekannt vor. Und ich denke, durch das, dass sie ja so viele Leute auch kennen, kennen auch so viele Leute die Mutter. Und deshalb, ja, denke ich jetzt nicht, dass sie mit der Öffentlichkeit nochmals so etwas abziehen könnte. Außer sie würde natürlich total ihre Identität wechseln, ihr Aussehen verändern. Wer weiß, zu was solche Menschen fähig sind. Ja, aber hoffen wir es mal nicht.
Ja, das stimmt. Okay, dann können wir das schon mal, denke ich jetzt mal, durchstreichen, dass das nochmal vorkommen kann. Aber was ich mich jetzt auch so ein bisschen gefragt habe oder wo ich mir halt denke, warum ist das nicht irgendwie auch Thema gewesen? Und die Ärzte, also klar haben die einfach ihren Job gemacht, aber sie hat ja ziemlich vieles vorgetäuscht, wo ich finde, du hast ja selber gesagt, während dem Fall, da hätte man die Kindesmissbrauchbehörde einschalten sollen, hat man aber nicht. Wo ich halt einfach denke, sorry, das ist auch, also schlampige Arbeit. So, das muss man doch als Arzt einfach irgendwo doch etwas machen. Was ich auch seltsam finde, ist, dass man nichts vom Vater hört. Also bisher ist ja der Vater überhaupt nicht erwähnt worden, in keiner Quelle, die du durchgeschaut hast. Ich habe dich jetzt extra nochmal zur Sicherheit gefragt. Und ja, also das finde ich halt auch, als wir den Fall gebracht haben. Also es war bei meinem Fall mit der Rachemutter, den ich ja gebracht habe, der letzte Podimo-Fall. Da haben wir uns ja mega über die Mutter aufgeregt. Und meine Mutter hat dann als Kommentar gesagt, ja. Was ist mit dem Vater? Ihr seid schon ein bisschen fies, dass ihr da nur so auf die Mutter losgegangen ist. Es hat immer zwei Erziehungsberechtigte und so. Und darum muss ich jetzt die Frage stellen. Also, warum hat denn niemand auch irgendwie den Vater in das Ganze reingezogen oder irgendwie mal gesagt, ja, also das Kind ist ja todkrank. Und warum fragt dann niemand, hä, warum ist hier nur die Mutter auf dem Schirm die ganze Zeit? Ja, also ich denke, da wurde bestimmt auch von gewissen Behörden und Ärzten ziemlich schlampig gearbeitet.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und auch, wie du angesprochen hast, das mit den Ärzten. Ich meine, die hätten doch etwas merken sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob Olivia vielleicht einige Krankheiten wirklich hatte, vielleicht Verdauungsprobleme, oder ob die Ärzte einfach schneller reagieren, wenn zum Beispiel eine Mutter erzählt, ja, das Kind isst nicht. Oder solche Sachen, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, die hat ja richtig Sonden bekommen, die permanent waren. Und auch diese Beutel, diesen künstlichen Darmausgang. Ja, das ist schon krass, was die alles bekommen hat. Und ich frage mich halt wirklich, was hatte das Kind wirklich und was nicht? Oder waren einfach Teile davon gelogen und einige wahr? Ich kann es mir einfach überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ich finde es auch sehr schwierig, mir das vorzustellen. Halt auch, wie du gesagt hast, ich denke, wenn, also ich will jetzt hier überhaupt nicht irgendwie Arzt-Shaming machen oder so, weil ich hasse es, wenn andere Podcasts sich über die Lehrer aufregen und irgendwie sagen, ja, warum haben denn die Lehrer nichts gemerkt? Da denke ich mir halt immer so, hallo, ihr seid keine Lehrperson, ihr wisst gar nicht, wie streng das ist, man kann nicht alles merken. Genauso wenig möchte ich jetzt auf die Ärzte losgehen, aber ich denke mir halt, irgendwie musst du doch das bemerken, es ist ja aufgefallen, dass zum Beispiel die Kotmenge nicht gestimmt hat mit dem, was sie zu sich genommen hat und so. Irgendwie muss man doch da einfach finden, okay, hier stimmt etwas nicht. Das Kind muss nochmal untersucht werden oder wir lassen sie mal zur Beobachtung hier und zwar so, dass die Mutter oder niemand Zutritt zu ihr hat. Das wäre gut gewesen während der Corona-Zeit, weil dann hat wirklich niemand Zutritt zu dem Kind
Ja, das
gehabt.
wäre echt super gewesen. Und andererseits haben ja die anderen Ärzte gut reagiert, als sie mit der Schwester gekommen ist und die ja gemerkt haben, hä, die hat ja gar keine Anzeichen für Krebs und dann direkt die Behörden eingeschaltet haben, anstatt einfach die Mutter darauf anzusprechen, so, von wo haben sie denn diese Theorie, weil das kann ja gar nicht sein. Ja, ich finde, diese Ärzte haben ja auf jeden Fall sehr gut reagiert.
Ja, das stimmt. Also haben doch einige gut gearbeitet, das stimmt. Es wäre vielleicht noch schlimmer gekommen, wenn die nicht so gut gearbeitet hätten,
Ja.
aber es hätte vielleicht auch etwas verhindert werden können, wenn die Ärzte davor schon bei Olivia gemerkt hätten, dass da irgendetwas nicht ganz koscher ist.
Ja, weil jedes tote Kind ist eins zu viel. Also
Ganz klar.
dann.
Ich finde, du hast es mega gut erzählt, wie schon gesagt. Ich habe mir echt am Anfang so gedacht, okay, ich bekomme Gypsy Rose Vibes. Und für alle, die den Fall nicht kennen, ich denke immer so an meine Mama, die nur uns hört, wenn es um True Crime geht. Den Fall findet ihr, ich glaube, fast in tausenden von Podcasts, auch auf Deutsch, auf Englisch. Also wenn ihr das hören wollt, ich glaube, wir müssen das jetzt nicht hier auch noch irgendwie erläutern oder so. Steht bei mir auch nicht auf der Liste für die USA-Fälle. Von dem her gesehen, habe ich einfach so die Vibes bekommen und habe mir so gedacht, okay, vielleicht doch nicht so sehr mit der Mutter Mitleid haben. Ich meine auch, dass sie da selber die Medikamente einfach weitergegeben hat und so. Aber ich finde, du hast das echt gut aufgebaut, weil jemand, der den Gypsy Rose Fall nicht kannte oder kennt, der hat sich bestimmt gedacht, oh mein Gott, die armen Eltern, was müssen die mitmachen oder die arme Mama da mit dem Kind so zu leiden. Ja, und ich kannte den Fall noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein wirklich eher unbekannter Fall, für das, dass wir USA-Fälle bringen. Nicht schlecht, ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe das natürlich extra so aufgebaut, dass ich nicht direkt sage, ja, die Mutter ist schuld am Tod ihrer Tochter. Aber jetzt möchten wir natürlich ein viel schöneres Thema hören und ein bisschen eine bessere Stimmung bekommen und freuen uns auf deine Schulgeschichte.
Okay, ich habe diese Woche eine ziemlich spezielle Schulgeschichte. Ich habe jetzt auch lange überlegt, ob ich sie erzählen soll oder nicht. Ich mache mich ein bisschen auf den Hate gefasst, den ich dafür bekommen werde. Ja, also ich hoffe, dass ihr mich nicht zu sehr dafür hasst, aber ihr müsst denken, ich kann nicht kontrollieren, was meine Schüler mit ihren Handys und in ihrer Freizeit machen. Es ist nämlich so, dass mich nach den Ferien zwei meiner, ich würde jetzt mal sagen, liebsten Schüler, das muss ich jetzt was sagen, mich angesprochen haben und gefragt haben, ob ich einen Podcast habe, weil sie haben irgendwie, haben sie das Unmögliche geschafft. Wie ich ja schon mal gesagt habe, heiße ich auf Instagram gar nicht so, wie ich im echten Leben heiße. Also ich heiße ja nicht Mila in Wirklichkeit und meine Schüler wissen nicht, dass das mein Spitzname ist. Aber irgendjemand hat mich auf Instagram gefunden und hat dann gesehen, da ist der Podcast markiert und so. Und ist dann auf den Podcast gestoßen. Und weil sie halt echt krass, also das sind die größten zwei Stalker in meiner Klasse, die haben mich überall gefunden. Ich habe einen TikTok-Account, wo ich nur Videos schaue. Ich mache selber keine Videos und die haben mich auf TikTok gefunden.
Keine Ahnung. Kompliment an diese beiden, falls ihr das hört. Ja. Bravo.
Wirklich bravo. Und sie haben dann halt so gesagt, ja, wir haben uns eine Folge angehört und sie haben das mega lustig gefunden, dass wir am Schluss halt so Schulgeschichten bringen. Und ich habe ja mal gesagt, dass jemand uns mal geschrieben hat und gesagt hat, ob das unsere Schüler wohl lustig finden. Und ja, sie waren sogar sehr traurig, weil sie noch nie in den Schulgeschichten vorgekommen sind. Und ich war dann so schockiert, weil ich mir halt gedacht habe, nein, habt ihr ernsthaft die Folgen angehört? Und sie haben dann gesagt, nein, haben sie nicht. Sie haben aber vorgespult immer bis zu den Schulgeschichten. Also halt so die letzten 2-3 Minuten, weil sie halt gemerkt haben, dass wir da immer die Schulgeschichten erzählen. Und jetzt haben sie sich das angehört und gemerkt, dass sie noch nie irgendwo vorgekommen sind. Und jetzt habe ich mir gedacht, muss ich ihnen kurz die Credits geben, dass sie mich so krass gestalkt haben, dass sie mich gefunden haben. Und ich nehme keine Schüler auf Instagram an. Gilt auch für euch zwei. Aber sie haben halt jetzt den Podcast gefunden und ich sag's nochmal, damit sie das auch hören, meine zwei süßen Kinderlein. Ich möchte nicht, dass ihr unsere Fälle hört, weil für das seid ihr noch zu jung. Das könnt ihr machen, wenn ihr dann alt genug seid. So an die 16 würde ich sagen. Vorher erlaube ich es euch nicht. Aber ihr dürft immer vorspulen zu den Schulgeschichten, weil sie kennen ja unsere Geschichten. Ihr seid ja immer live dabei.
Ja, also bitte echt nicht die Fälle hören, weil die sind ein bisschen zu brutal. Aber richtig süß, dass die dich überall gefunden haben, obwohl du ja eigentlich gar nicht so heißt.
Nein, ja. Und ich bin echt undercover unterwegs. Also Ich versuche immer irgendwie nicht mein Handy mit den sozialen Medien zu verbinden, dass da auch nicht irgendwie in den Vorschlägen kommt, so quasi ja von den Kontakten geedit oder so. Das heißt, sie haben das wirklich, keine Ahnung, mega gut gestalkt und darum muss ich ihnen jetzt hier auch die Credits dafür geben.
Richtig gut, ja.
Ja, das war schon die Schulgeschichte für diese Woche, die nicht wirklich eine Schulgeschichte ist, aber ich grüße hier meine zwei Schüler. Sie wissen, wer gemeint ist. Ich sage natürlich keine Namen. Ihr bekommt auch keine Spitznamen, auch wenn ihr das so sehr wollt, aber alles gut.
Jetzt sind sie wenigstens im Podcast mal vorgekommen.
Genau.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder auf Podimo.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.